Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist die letzte Flasche unterwegs am Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg in Berlin. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn thematisch begeben wir uns heute nach Griechenland, in das Weinland Griechenland, um genau zu sein. Und das tun wir mit einem gebürtigen Österreicher. Mein Gast Andreas Buchsbaum stammt nämlich aus Wien. Aber seit 2019 führt er hier in Berlin gemeinsam mit seiner wunderbaren Frau Sonja den griechischen Weinladen Inophilos, wo er von ihm selbst importierte Weine aus seiner zweiten oder muss ich sagen dritten Heimat Griechenland verkauft. Denn Berlin ist ihm natürlich inzwischen auch ganz schön ans Herz gewachsen. Wie sich das genau verhält mit dem Heimischen, das klären wir jetzt gleich. Erstmal, wie schön, dass du heute Zeit für mich hast, lieber Andreas. Herzlich willkommen. Oder soll ich sagen, Kalos Irthes, Andreas?
Exzellent, ευχαριστούμε. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, Clemens, bei dir dabei sein zu dürfen und ja, freue mich auf ein spannendes und interessantes Gespräch mit dir.
Ja, freue ich mich auch. Ich weiß, du warst gerade in Wien für ein paar Tage. Du hast Fotos aus Kaffeehäusern gepostet, habe ich dir was gesehen. War es nicht Havelka oder so irgendwo was?
Das Café Eiles in der Josef-Städter-Straße.
Ja, klär uns mal bitte auf. Wien, Berlin und Griechenland. Wo ist jetzt das Herz zu Hause?
Wie du es gesagt hast, es sind drei Säulen, auf denen eigentlich mein Leben steht. Ja. Wien, die alte Heimat, der ich ein bisschen entflohen bin in mein geliebtes Berlin, geschäftlich, aber auch richtig, weil mich das Herz dorthin gezogen hat, ist wohl momentan meine Herzensheimat Berlin. Mhm. Aber immer, wenn ich in Wien bin, zum Beispiel im Café Eiles, in der uraltes Traditionskaffeehaus, in der Josef-Städter-Straße, Theatercafé fürs Theater in der Josefstadt. Mhm. Immer dann, ja, merke ich doch, der Wiener in mir wacht auf.
Woran merkst du das? Ein erhöhter Kaffeebedarf?
Oder? Naja, normalerweise würde man erstens
geringere Schlagzahl.
Normalerweise würde man jetzt sagen, ansteigender Depressionspegel. Wien, die Stadt mit der höchsten Zahl von Psychoanalytikern.
Von Selbstmorden wahrscheinlich.
Ja, es kehrt da doch eine gewisse Ruhe dann ein. Also eine Gemütlichkeit, ich lasse mir mehr Zeit, lese mir den Falter oder eine Tageszeitung, trink gemütlich meinen Kaffee. Also,
ist schon entschleunigter. Vienna,
ne? Ja, absolut, absolut. Ja. Ja. Entschleunigter, anders, aber auch schön, so kann man sagen.
Ja, jetzt haben wir die eine Säule schon ein bisschen beleuchtet. Griechenland, Berlin, hast du gesagt, so eine Herzensliebe auch.
Ja.
Wegen was?
Also, eine Herzensliebe wegen der, ja, ich finde, es ist eine sehr multinationale Stadt, das gefällt mir. Es ist eine offene Stadt, es ist eine ruppige Stadt und es ist die Stadt der tausend Möglichkeiten eigentlich. Ja. Das heißt, sehr viel Grün, ich bin sehr theateraffin, sehr viel Theater, sehr viel Kunstbetrieb, mittlerweile eine exzellente Gastronomie, das war, wie ich daherkommen bin, eigentlich noch nicht so. Ich bin ja schon länger in Berlin, 2017, ja. Seit 2017 fix und davor sind wir ein bisschen gependelt. Mhm. Und ja, für mich die Stadt der tausend Möglichkeiten und der in einer gewissen Weise Weltoffenheit auch.
Und die dritte Säule, Griechenland?
Das ist eine ganz wichtige. Das ist eine ganz wichtige, seit meinen Kindheitsjahren schon stark mit dem Herzen mit Griechenland verbunden. Griechenland ist für mich war ein Sehnsuchtsort und ist jetzt ein Ort einerseits der Arbeit, aber auch ein Ort der inneren Erholung des Sich-Findens. Ja, ich bin ja viel auf den Kykladen und die Kykladen sind sehr berühmt für ihr besonderes Licht. Das rote Licht der Kykladen, dem sagt man Magie nach. Und das ist auch so. Das heißt also, die Mentalität der Leute, das Essen, Gastfreundschaft, die hunderten schönen Erlebnisse, die ich dort gehabt habe. Ein Schlüsselerlebnis für mich war da, als ich auf Matura-Reise, also Abiturreise war mit meiner Klasse, ist mir das irgendwann einmal wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Waren wir auf der Insel Ios und irgendwann einmal ist es mir irrsinnig auf die Nerven, dieses Getrinke und die Gruppendynamik. Ja. Und da habe ich mich von der Gruppe absentiert dann eigentlich am Ende der Reise und bin in irgendein Schiffsticketverkaufsbüro gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne ein Ticket auf eine unbekannte Insel. Und die Frau hat mir gesagt, naja, sie kennt eigentlich alle Inseln, eben nur eine nicht, Amorgos. Habe ich gesagt, okay, dorthin ein Ticket.
Sehr gut.
Und ja, dort bin ich dann um 4 oder 5 in der Nacht angekommen, alleine mit dem Schiff. Auf der Insel gab es kaum Hotels. Dann ist da so ein, Licht, ein Scheinwerferlicht auf mich zugekommen von der Ferne. Ein Mann ist aus dem Auto ausgestiegen, die Türe des Autos ist rausgefallen, weil das Auto so alt war, also wie in einem Film. Heller Anzug, hat eine Flasche Uso auf den Tisch gestellt und gesagt, herzlich willkommen, ich bin der Inselarzt. Und am nächsten Tag war es so, da gab es keine freien Zimmer auf der Insel. Ja. Jetzt habe ich eigentlich nicht gewusst, wo übernachte ich jetzt. Und da war es dann so, ich habe mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, kein Problem, Andreas, ich kenne jemanden. Und da bin ich von einer griechischen Familie aufgenommen worden, die hat mich noch nie vorher gesehen und die ist für mich aus ihrem Haus ausgezogen. Die hat mich noch nie gesehen und ich habe dann dort geschlafen und das war mein Zugang, mein erster Zugang zur griechischen Philoxenia. Also man kommt als Xenos, als Fremder und geht als Philos, als Freund. Und ja, das ist mir einfach direkt ins Herz gegangen.
Ja, und ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber du hast ja auch tatsächlich seit rund 10 Jahren, glaube ich, ein Haus auf einer winzigen Kykladeninsel, genau, die wir jetzt nicht erwähnen werden.
Ja, genau.
Und bist da auch oft, ne? Oder mehrmals im Jahr sogar.
Genau, also das hat geschäftliche Hintergründe eben gehabt. Ja, das heißt, dort machen wir sehr viele unserer Verkostungen. Mhm. Und da hat sich die Gelegenheit gegeben, etwas zu schaffen, was in meinen finanziellen Möglichkeiten war. Und ich bin so alle 6 bis 8 Wochen in Griechenland.
Wie toll.
Ja, klingt sehr romantisch, ja, ist super. Aber, wenn man viel pendelt, nur die halbe Wahrheit.
Okay, da hast du uns oder mich wenigstens ein bisschen desillusioniert. In der letzten Folge von Die letzte Flasche war ja die fabelhafte Sommeliere Nancy Großmann aus dem Berliner 3-Sterne-Restaurant Rutz mein Gast. Und falls ihr das noch nicht gehört habt, lasst den Podcast nachher einfach weiterlaufen, dann landet ihr nämlich automatisch in dieser Episode. Jedenfalls habe ich mit Nancy ziemlich am Schluss darüber gesprochen, wie und wo sie als Profi neue Weine entdeckt. Und da hat sie einen Satz über das Weinland Griechenland fallen lassen, der doch aufhorchen lässt. Sie hat nämlich gesagt, Griechenland sei ein schlafender Riese. Hat sie recht?
Ja. Absolut. Ich meine, mit ein Grund, warum wir ja hier in Berlin das machen, was wir tun mit unserem Weinladen und nicht in Wien, ist, dass ich in Wien 2 oder 3 extrem ambitionierte griechische Pärchen, es waren jedes Mal Pärchen, erlebt habe, die wirklich tolle griechische kleine Weinläden eröffnet haben. Alle 3 sind in Konkurs gegangen, weil das Vorurteil gegenüber dem griechischen Wein, wohl, man hat ja gesagt, das weiß ich noch von meiner Ausbildung bei WSIT, ist 2 oder 3 Mal witziger. Man hat immer gesagt, griechischer Wein ist Rezina und ein Aspirin.
Ja. So, mit diesem ersten Eindruck belassen wir es mal, vertiefen wir gleich, ist super spannend, aber erstmal müssen wir es ins Glas bekommen. Bei die letzte Flasche bringen die Gäste ja die Getränke mit, eine letzte Flasche, eine besondere Flasche. Ich bin super gespannt, was du ausgesucht hast.
Ja.
Du hast nochmal, du hast gesagt, auf den letzten Drücker nochmal die Pferde gesattelt heute. Pferde gewechselt, die Pferde gewechselt heißt das Sprichwort.
Ja, ich habe also was ganz anderes vorgehabt, okay, und ich hatte jetzt vorher einen Termin in Friedenau und war da so in meinen Gedanken und gab es auch Gespräche in dem Termin über problematische Dinge. Ja. Dann habe ich mir gedacht, nein, ich mache was ganz anderes, ich bringe einen Wein, der mit einer wunderbaren Geschichte verknüpft ist. Und ja, den darf ich jetzt vielleicht einschenken.
Ja, sehr gerne.
Schau mal.
Flasche ist bunt und da steht drauf, die ist so pink, na, die ist so
lila.
Lila, genau, Terra Ambera oder Ambera.
Terra Ambera, ja, Ambera. Das Bernsteinland. Ich darf mal eingießen.
Ja, und es läuft, ohne zu viel zu verraten, tatsächlich schon was Bernsteinfarbenes ins Glas, ja.
Terra Ambera ist ein Natural Orange Wein aus der ganzen, Griechenland ist sehr, auch aus einer Region mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung, das siehst du da an der roten Banderole, also POP, POP Limnos, er kommt nämlich von der Insel Limnos, nordöstlich Ägäis, vor der thrakischen Küste, winziges Eiland, vollkommen baumlos, aber dafür sehr windvoll, das heißt, es weht da das ganze Jahr der Wind mit 7 bis 8 Buffer, was es nicht leicht macht für den Weinbau. Und die Rebsorte, die da drinnen ist, ist Moscato Alexandrias.
Okay, Moscatella eigentlich, ne?
Eigentlich Moscatella, ja, den man sehr stark kennt, oder eher ja kennt von Süßweinen in Griechenland, süße Muskats. Ja. Und das ist ein trocken ausgebauter Muskat, der vom Winzer Manolis Garallis, ein reizender Mann, eine absolut liebenswerte Familie, ein Kleinbetrieb, der sich eben dem verschworen hat, wenn man so sagen kann, verschworen ist vielleicht falsch, aber gewidmet hat, das Leben gewidmet hat, hervorragende Low-Intervention-Muskats zu produzieren, also biologisch oder eben biologisch und natural. Und das ist ein biologischer Orange, das heißt 30 Tage auf den Schalen. Und ja, probieren wir mal, oder?
Absolut.
Auf dein Wohl, Clemens.
Ja, auf dein Wohl. Riecht schon ganz intensiv nach Orangen.
Ja, super.
Natürlich nach rosinierten Trauben ein bisschen. Habe ich so ein...
Ja, so ein bisschen Orangenblüte. Und hat die Muskat-Aromatik, aber nicht so vordergründig. Hat auch eine unheimliche Frische. Also er hat diese tropische Frucht. Aus meiner Sicht und hat aus dem Hintergrund auch, was dem Terroir geschuldet ist, aus meiner Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, eine salzige Mineralik.
Absolut, im Abgang sehr salzig und im Mittelteil auch ein paar Tannine, aber längst nicht so rustikal, wie manche Orange-Weine daherkommen, wo du wirklich so was Gegerbtes irgendwie im Mund hast. Also hier ist auch ein gewisser Grip, ja, aber nicht so... Nicht unangenehm, finde ich. Also sehr gekonnt.
Sehr gekonnt, finde ich auch, ja. Und hat diese Mineralik mit zu meinen Lieblingsweinen in Griechenland, zählen die Weine der griechischen Inseln. Und da sagt man, die sind im sogenannten Salacitis-Stil. Salacitis ist Isalasa, ist auf Griechisch das Meer. Und das Meer, und da Limnos ist auch eine, also jetzt nicht so wie Santorini, aber... Eine Vulkaninsel, also Limnos, Lesbos, das ist so ein vulkanischer Bogen. Und dieses vulkanische Terroir gemeinsam mit dem Meer, gemeinsam mit den unbewässerten Rebstöcken, gibt all diesen Weinen so eine salzige Mineralität. Und da sagt man eben im Griechenland zu, das ist im Stil des Meeres. Und das ist ein Muskat im Meeresstil.
Ja, das ist eigentlich ein Meereswein.
Ist ein Meereswein.
Ja, kommt ja aus, also vom Meer umgeben auf jeden Fall gewachsen. Wenn du gesagt hast, da ist so windig auf der Insel, heißt das, dass die Reben auch irgendwie in so Kesseln gepflanzt sind? Oder ein bisschen windgeschützt? Oder sind das so Korberziehung? Oder wie sieht es aus?
Ausgezeichnet. Du hast schon, bist ja ein Griechenland-Experte.
Nee, aber Fan, würde ich sagen. Fanboy. Griechenland-Fanboy.
Großer Respekt. Es ist tatsächlich so, also es hat da jede Inselgruppe eigentlich ihre eigene Weinerziehungsart. Der Manolis Garallis macht das im sogenannten Kipelo. Der Kipelo ist der Bokal.
Okay.
Ja, das heißt, die Rebstöcke werden zu Bokalen erzogen und die Trauben sind innerhalb dieses Bokals.
Also das Gestrüpp in Anführungsstrichen der Rebe ist draußen, das Holz und ist wie ein Körbchen und die Träubchen hängen aber geschützt
drin. Es ist ein Hochkörbchen in dem Sinne. Man kann auf Limnos nicht in der Kulura erzielen, wie in Santorini oder Stefani, der Kranz, weil Limnos durch seine lokalen Gegebenheiten einerseits für naturnahen oder biologischen Weinbau prädestiniert ist, weil Hitze, Wind, wenig Pilzdruck. Wenig Pilzdruck, aber dafür enormen Kaninchendruck. Ja. Limnos ist nämlich die Insel, wo die Weingärten eingezäunt werden müssen.
Vor den Kaninchen.
Es gibt unfassbar viele Wildkaninchen, die Blüte wegfressen von den Rebstöcken.
Wie kommen die da hin? Haben die einfach keinen Fuchs, der ihnen nachstellt?
Da gibt es weit und breit keinen Fuchs, nehme ich mal an. Also ich
kein Autoverkehr?
Kein Autoverkehr.
Oder wenig?
Ja, sehr große Vermehrungsfreudigkeit.
Bei dem Wetter, schönem Wetter.
Genau.
Ja, aber wird auch ab und zu mal gegessen, ne, Kaninchen?
Das wird zwangsweise fast gegessen. Ja. Es wird gegessen und es stellt ein großes Problem dar. Also es sind um die Weingärten eben Zäune und die das Kaninchen auch nicht wirklich hindern, weil die ja gut sehr grabefreudig sind. Und die fressen denen, wenn man sie so lassen würde, wirklich einen großen Teil der jungen Triebe weg.
Warum hast du den ausgesucht, speziell den?
Ja, den habe ich also so richtig überlegt. Ich habe ihn ja spontan ausgesucht. Ja. Mit diesem Wein, Terra Ambera, verbindet sich für mich eine ganz wunderbare positive Geschichte. Der Manolis Karalis und seine Familie stammen ja aus der Türkei, aus Smyrna. Und wie viele Leute, also sind Türkisch-Griechen, die auf die Insel Limnos ausgewandert sind. Mhm. Und die Familie beschäftigt sich eigentlich seit, glaube ich, 2 oder 3 Generationen mit Weinbau. Und der Manoli wollte irgendwann einmal, das war 2007 oder 2008, bin jetzt nicht ganz sicher, hat er sich entschlossen, biologischen Weinbau zu machen. Und das war ihm dann irgendwann einmal, für Limnos gibt es 2 wichtige Rebsorten, die rote Limnio-Traube, die, sagen wir mal höflich, in früheren Jahren zu, Tischweinen geeignet war. Und die hat sich stark geändert, weil der Manolis macht auch einen super Limnio.
Limnio?
Limnio, wie die okay. Insel. Mhm. Ja, die okay. Limnos und die Rebsorte, rote Reb. Das sind sehr elegante Weine, die ein bisschen ins Burgundische gehen oder aber halt auch sehr
rustikal.
Nennen wir es einmal so, rustikal, ja. Naja, und dadurch wurde die Limnio-Traube von Muscat eigentlich verdrängt auf der Insel. Ja, also früher hat es gegeben, glaube ich, 60% Limnio und 40% Muscato. Und jetzt war es bis vor einem Jahr 90% Muscat, 10% Limnio, ändert sich ein bisschen. Auf jeden Fall hat er 2016 sich entschieden, okay, er möchte Amphorenweine machen und Naturweine, um den puren Charakter der Rebsorte, die immer so als lieblich und so stark aromatisch, einfach zu zeigen, wie es beim Sauvignon Blanc ist, der ist ja auch nicht immer eine Tropenbombe. Ja? Ja. Und hat das gemacht und hat 2017, als ersten Naturwein den Terra Ambera herausgebracht. War da wahnsinnig nervös, ob das eine gute Idee ist und so. Ich meine, es ist ein ganz kleiner Betrieb. Ja. Vater, Mutter, 2 Kinder. Ja.
Was heißt in Griechenland kleiner Betrieb?
Wirklich? 2 Hektar. Ja, mittlerweile ist er ein bisschen größer. Okay. Und hat einen Importeur aber gehabt in den Vereinigten Staaten, schon in Chicago, einen Griechen. Mhm. Und hat diesen Griechen gebeten, nimm mal eine Flasche Wein von mir mit, und stell es einmal dort vor. Ja, und der ist also 2017 mit seiner Flasche Wein da über den großen Teich geschippert und hat auf einer Weinmesse oder so, also so ganz genau weiß ich nicht, mit einem Herrn, den er gar nicht kannte, diesen Wein getrunken. Und dieser Mann war der einflussreichste Weinkritiker der New York Times.
Dem hat er gefallen, offenbar.
Dem hat er so gut gefallen, dass er ihn zum zweitbesten griechischen Wein gewählt hat in der New York Times, was zur Folge hatte, dass es gab ein Geschäft in Manhattan, ja, da gibt es Bilder davon, das musst du mal schauen im Netz. Also es gab in den einen Geschäft in Manhattan, und da haben sich Schlangen gebildet um dieses Geschäft, um 2 Blöcke, weil alle den Wein von Manoli haben wollten. Und der hat überhaupt nicht die Menge gehabt, weil er so wenig. Ja. Und das ist für mich irgendwo so eine Geschichte, die...
Schlafender Riese eigentlich.
Der schlafende Riese, ja.
Ja, ja. Man braucht einfach einen, der hinguckt und hinschmeckt und ein bisschen den Spot draufdreht, ne? Den Scheinwerfer draufdreht.
Ja, und es ist doch auch in unseren Zeiten so einmal eine positive Nachricht. Und mittlerweile, der Betrieb ist noch immer klein und es ist eine richtige Erfolgsstory.
Aber du hast den auch.
Ich habe den auch, die letzte Flasche, die wir trinken, aber er kommt wieder.
Es ist ja heuer genau 50 Jahre her, 1974, komponierte ein anderer Österreicher, ein gewisser Udo Jürgens, jedenfalls war das sein Künstlername, den Schlager griechischer Wein, ein Lied, das ja anders als der Titel nahelegt, so gut wie gar nichts aussagt über griechischen Wein. Die einzige Zeile, die was über Wein sagt, ist, griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde.
Ja,
das genau. Ist es dann auch schon. Aber dafür umso mehr sagt der aus über das Lebensgefühl der ersten Gastarbeitergeneration aus Griechenland hierzulande. Ich zitiere mal. Sie sagt sich immer wieder, irgendwann geht es zurück und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Nicht gerade schmeichelhaft, finde ich, für uns. Wie oft wirst du auf diesen Schlager angesprochen?
Die Leute, wenn sie bei uns am Laden vorbeigehen, singen den immer. Ja, griechischer Wein, automatisch. Ja. Ein trauriges Lied, sehr trauriges Lied. Und genau, ich bin da ganz bei dir. Und es ist dieser Generation von Leuten auch tatsächlich so gegangen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich.
Ich wollte darauf hinaus, in vielen Köpfen haben sich eben Klischees über den griechischen Wein festgesetzt. Auch klischeehafte Songs. Wie kommt es eigentlich? Griechenland ist doch eigentlich eines unserer liebsten Urlaubsländer. Eigentlich könnten wir doch mehr wissen.
Sehr gute Frage. Das ist jetzt ein ganz großes Thema, das du da aufmachst, ja. Und ein exzellentes Thema. Ich glaube, es liegt nicht an, also ich meine, man muss dazu sagen, wo wir leben in Griechenland oder wo, auf allen Inseln, jeder macht eigentlich seinen Hauswein. Mhm. Das heißt, es gibt, und die sind eigentlich alle Naturweine, weil die sind alle unfiltriert, ungeschönt, sind vielleicht oft mal nicht so, dass ich sie hierher bringen würde und im Laden verkaufen, aber durchaus gut gekühlt, nicht schlecht, sowohl Rotwein als auch Weißwein. Mhm. Das heißt, einen Grund sehe ich darin, dass Griechenland in der Weinproduktion sehr kleinteilig und versprengt ist. Es gibt ja nicht das eine Weinland Griechenland. Nee. Es gibt die Cool Climate Weine im Norden und es gibt das mediterrane, fast kontinentale Klima auf den Inseln. Das heißt, es gibt einmal kein einheitliches Marketing. Mhm. Erstens, und es gibt vor allem keinen Willen für ein einheitliches Marketing. Ja? Und es gibt oftmals halt auch nicht die Menge. Ich meine, ich weiß es jetzt nicht auswendig, vielleicht es sind so, Griechenland hat so circa 100.000 Hektar Rebfläche, glaube ich.
Ich hatte gelesen 64.000, aber glaub, das ist vielleicht eine alte Zahl.
Vielleicht habe ich die Speisetrauben dabei.
Das könnte ich mir vorstellen. Das ist auf jeden Fall 64.000 wären halb so viel wie Bordeaux.
Genau.
Aber, oder auch, sag mal, knapp halb so viel wie Deutschland, 103.000 Hektar. Mhm. Genau, Klammer zu. Also, es ist eher klein.
Es ist klein und es ist der durchschnittliche Betrieb, ja, war vor einigen Jahren, glaube ich, 4 Hektar. Das heißt, du hast, und es gibt in Griechenland
180.000 Weinbauern.
Guter Mann, ja, großartig.
Ja, naja, also das ist Recherche, das kann man überall finden, wenn man guckt. Ja.
Aber es gibt also bedeutende Weingüter, also Weingüter, die geeignet wären zu exportieren, gibt es glaube ich 1650.
Okay.
Und von denen sind vertreten bei uns, also in Deutschland und in Österreich, glaube ich 160 Winzer maximal. Es gibt die Bestrebungen, also es gibt jetzt wohl Promotions, die gemacht werden, aber es gibt in dem Sinne keinen richtigen Winzerverband. Es gibt den Verband der kleinen Weingüter, es gibt den Verband der Weingüter Nordgriechenlands, es gibt den Verband von Zentralgriechenland. Aber
die kretischen Winzer wahrscheinlich, ist ein großes Gebiet, ne?
Absolut, richtig. Die sind da schon ein bisschen... das heißt, es ist auf der einen Seite sehr, sehr sympathisch, dass man eigentlich gar nicht so immer Marketing, 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 liebe ich. Mhm. Auf der anderen Seite nicht sehr dienlich dem Verkauf.
Ja, ein weiterer Grund ist ja auch vielleicht diese Unübersichtlichkeit für jemanden, der sich zwar interessiert, aber erstmal ja schon gar nicht weiß, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, vielleicht bringen wir ein bisschen Systematik rein, wo überall wird in Griechenland überhaupt Wein angebaut von Nord nach Süd?
Es gibt 9 Regionen. Ganz, ganz wesentliche Weinanbauregionen sind Thrakien, das ist also Nordostgriechenland an der Grenze zur Türkei.
Und so Bulgarien auch, ne?
Genau, Mavrudi und Mavrut, also ähnlich, genau. Oder zur Türkei Pamidi und Pamit. Mhm. Dann ganz, ganz wichtig Nordgriechenland, also Makedonien mit Nausa für die Rebsorte Xenomavro. Extrem wichtig, ich sage jetzt immer wichtig, sind alle, weil sie alle wichtig für mich sind, ist Thessalien, unterschätzte Weinregion, tolle Cuvées, großartige Weine, die von Pelion kommen, spannende Sachen, Zukunftsthema.
Festland Griechenland.
Also Steria Elada.
Nördliches Festland Griechenland.
Genau, nördliches Festland Griechenland. Dann gibt es das Mittelgriechenland, Steria Elada mit Attika, Heimat der Rebsorte Savatiano, wo sich auch sehr viel tut. Dann natürlich die Hauptanbauregion Peloponnes nicht zu vergessen, die Ionischen Inseln mit Epiros dürfen wir auch nicht vergessen, gegen Italien, dann natürlich die gesamte Inselwelt, Ägäisch und auch der Türkei vorgelagerte und als wichtige Weinbauanbauzone Kreta.
Ja, das macht schon ein irres Fenster jetzt auf, ne?
Genau.
Über das man sprechen könnte. Hilf uns mal ein bisschen, größtes Gebiet sind glaube ich die Peloponnes, oder?
Die Peloponnes ist flächenmäßig das größte Gebiet und auch wahrscheinlich das bekannteste mit den beiden Rebsorten Agioegittico und Moscofilero. Ja, ist das größte Gebiet. Nemea sagt wahrscheinlich vielen was oder Moscofilero Mandinea, zentrale Peloponnes. Gibt aber noch ganz viele andere autochthone Rebsorten. Die Unübersichtlichkeit, von der du gesprochen hast, 300 autochthone Rebsorten. Ja. Ja. Das heißt, Peloponnes sicher wichtigstes und bekannteste Weinbauregion, gibt aber eben noch ganz, ganz viele andere sehr spannende.
Wenn man so sagen würde, gibt es ein großes Rotweingebiet? Oder wenn man sagt, griechischer Rotwein, wo kommt der hauptsächlich her?
Nemea, Peloponnes, Agioegittico. Oder Nordgriechenland, Xenomavro, Nausa.
Und Weißwein?
Weißwein, da sind wir schon sehr weiter aufgestellt. Also die häufigste, also in Griechenland weit verbreitetste griechische Rebsorte ist Savatiano. Ist nicht die bekannteste bei uns, da ist es der Assyrtiker von der Insel Santorini, wahrscheinlich eine der edelsten griechischen Reben. Aber zweithäufigste griechische Rebsorte Rhodithis. Beide kommen, also Savatiano vor allem vorkommend, Zentral-Mittelgriechenland, Attika. Und Rhodithis eigentlich vorkommend in ganz Griechenland. Savatiano kommt auch auf den Inseln vor als Hauswein. Rhodithis Peloponnes. Und daneben eben, also man kann jetzt gar nicht sagen, also Weißweingebiet, Weißweine würde ich eigentlich als über ganz Griechenland gleichwertig verteilt sehen.
Okay, ja. Gut. Apropos, auf dein Wohl. Wir trinken nochmal, probieren nochmal, wie sich dieser Wein auch jetzt entwickelt, so ein bisschen mit der Zeit und mit dem leichten Wärmerwerden. Die Nase ist ziemlich stabil, immer noch bei diesen Orangenblüten, würde ich sagen. Mhm. Es kommt was Kräutriges dazu für mich.
Genau. Thymian, genau. Oregano. Auch ein bisschen, ja. Noch ein bisschen Aprikose.
Ja, wird jetzt ein bisschen, zeigt jetzt ein bisschen mehr Frucht, vielleicht weil er ein bisschen wärmer wird.
Ja, toller Essensbegleiter.
Wollte ich sagen, ne? Wir sind ja Genuss-Podcast, was würdest du dazu essen, außer den Kaninchen? Aber könnte man doch wahrscheinlich, ne? So ein geschmortes Kaninchen.
Ja, eigentlich schon.
Also es ist ja ein eher neutrales Fleisch oder sagen wir mal nicht so intensiv.
Ja, Kaninchen durchaus, ja, auch Kaninchen, also klarerweise eat together what grows together, Fisch und Meeresfrüchte.
Ja.
Fisch und Meeresfrüchte auf jeden Fall zu asiatischer, unter Anführungszeichen, Küche.
Ja.
Das ist ein weites Feld, also süß-saure Gerichte, Curries, durchaus auch pikante Gerichte.
Ja, auch indisch, ne? So in diese Richtung.
Super gut, ja. Curry, sehr gut passt da auch, was jetzt komisch vielleicht wirkt, zu lokalen salzigen Käsen. Griechenland ist ja nicht nur wegen für Wein eigentlich unbekannt, unter Anführungszeichen auch, sondern auch für seine Käse.
Also oder Klischees. Ne? Also wir kennen all den Feta und da hört es dann aber auch schon wieder auf. Ne?
Genau.
Und ich würde ihn schade aber eigentlich.
Ja, ich würde ihn sehen zu einem Graviera zum Beispiel aus Naxos. Das ist ein exzellenter Hartkäse oder Arsenicotyri, also Kefalotyri.
Schafskäse?
Ziege, ja, Schaf oder Schafziege, genau.
Schafziege. Mhm.
Dann auf jeden Fall zu allen Arten von weißem, hellen Fleisch in einer cremigen Soße. Ja. Das Kaninchen durchaus, ja.
Hähnchen würde gehen, ne?
Hähnchen, ja.
Mhm. Absolut.
Ich würde ihn wahrscheinlich auch zu einer Chivish sehen.
Die zweite große Schwierigkeit des griechischen Weins, da waren wir gerade stehen geblieben, diese Vielzahl einheimischer Rebsorten, die meisten davon mit unaussprechlichen Namen, jedenfalls für die, die es nicht dauernd im Mund führen, wie du. Bei den Weißen kennen viele den Assyrtiko von dieser trockenen Vulkaninsel Santorin eben mitten in der Ägäis, aber danach wird es schon sehr dünn. Wie gehst du in deinem Laden mit diesem Problem um, dass keiner diese Rebsorten so richtig kennt oder aussprechen kann?
Mit liebevoller Zuwendung. Ja, es ist eine durchaus besteht da viel Scheu, weil die Leute zu uns in den Laden oft kommen und sagen, ich weiß nichts über griechischen Wein. Mhm. Und ich sage dann immer, naja, wenn Sie zum Arzt gehen, sagen Sie auch nicht, der oben links muss raus. Ja.
Das heißt, ich helfe Ihnen schon.
Also umgehend mit Probieren vor allem. Ja. Das heißt, man muss die Leute 300 Rebsorten, wir haben nicht alle da, man kann auch nicht aus allen gute Weine machen, aber 70 bis 80 sind tolle Reben. Das heißt, einfach mit probieren lassen, erklären, sagen, griechischer Wein ist eigentlich nicht kompliziert, sondern ein weites Feld der Entdeckung. Super spannend. Wir haben ja alle den tausendsten, ich liebe guten Riesling oder grünen Veltliner, aber haben wir alle schon getrunken, aber einen Kidriotiko von der Insel Lesbos wahrscheinlich noch nicht. Man kann die Rebsorte nur bis zum zweiten Glas aussprechen, aber sie ist spannend, sie lohnt sich.
Ja, lass uns doch mal in die Richtung ein bisschen tiefer gehen und mal sagen, welche Rebsorten sollten Weinliebhaber unbedingt auf dem Schirm haben? Also vielleicht 3 weiße, 3 rote, über die wir ein bisschen genauer sprechen, ohne dass wir die jetzt verkosten. Mhm. Das wird uns zu viel, aber dass man so sagt, so 3, die man auf dem Zettel haben sollte.
Also auf jeden Fall, um einzusteigen in die griechische Weinwelt, würde ich das machen, wahrscheinlich mit einem Weiß, mit einem Assyrtiko,
okay,
Santorini. Doch. Dann würde ich meinen, dass man in die genau andere Richtung geht, vielleicht nach Nordgriechenland und von dort einen Malagousia verkostet.
Okay.
Und als drittes würde ich wahrscheinlich, um ein anderes Spektrum abzudecken, einen Muskat, der ja zwar nicht nur autochthon griechisch ist, verkosten oder in verschiedenen Spiel oder vielleicht, wenn man ins Aromatische geht, einen Moscofilero von der Peloponnes.
Okay, wollen wir da ein bisschen drüber sprechen, über die drei Sorten. Assyrtiko, wenn ich ihn richtig im Kopf habe, ist schon sehr stoffiger, kann ein sehr stoffiger Wein sein, ne, der richtig Textur mitbringt und in gewissem Maße auch irgendwie dem Riesling ähnelt, weil er so eine Art Transparentpapier ist, was man auf ein Terroir drauf pflanzen kann und dann auch was rausbringt aus dem Terroir. Aber du kannst natürlich viel besser erklären.
Na, ich finde, Clemens, man sieht, du hast dich in der Tiefe schon beschäftigt auch und sehr super beschrieben, den Assyrtiko. Genau, Assyrtiko ist also ein richtiger Terroirwein, der eben von Santorini kommend seine Wanderung über ganz Griechenland gemacht hat. Mehr oder weniger gibt es einen Wein von einem sehr guten Winzer, den wir im Sortiment haben, Nikos Karavitakis, der hat den Assyrtiko genannt Onomas, der Nomade. Ah. Ja, und so ist es auch. Ja. Mhm. Also Weine, die relativ alkoholstark sind, die für das Terroir eine sehr hohe Säure erbringen und nicht sehr aromatisch sind, aber sehr Terroir-driven, wenn man so sagt. Also salzige Mineralität, ein Leitaroma von Assyrtiko ist Jasmin. Das darf man jetzt aber nicht glauben, dass man da so
Seife in der Nase hat. Oder
ja,
so, oder so.
Wenn man es weiß, riecht man es. Ja. Zitrusfrucht, Zitrusschale und vor allem eben eine schöne salzige Mineralik. Kommt dadurch, dass das extrem gut adaptierte Rebstöcke sind, oft bis zu 200 Jahre alte Rebstöcke, angebaut in der Kulura, 20 Meter in den Boden wurzelnd, keine Bewässerung, Feuchtigkeit allein durch das Halten der Feuchtigkeit in diesem Körbchen in der Kulura. Und daher bringt das Terroir sich sehr, sehr stark ein. Also ein Assyrtiko aus Santorini schmeckt in weiten Teilen komplett anders als einer aus Austrakien zum Beispiel, der auch gut ist, aber anders.
Mhm. Und sind die dann im Norden ein bisschen weniger alkoholisch oder was ist da der Unterschied?
Ja, sie sind teilweise vom Alkoholgehalt etwas niedriger, aber sie sind vor allem aromatischer. Mhm. Es kommt dann durchaus einmal eine mehr Zitrusfrucht, ein Apfel, eine Birne, ja, was du auf Santorini auch schon haben kannst, ja. Aber sie sind aromatischer, aber auch sehr, sehr gut. Und je näher sie zum Meer sind, zum Beispiel in Thrakisches Meer, desto mehr bringen sie auch diese Salze. Also ich liebe persönlich Assyrtikos, die diese salzige Mineralik haben.
Woher kommt denn der Siegeszug oder wie kam der auf der Insel Santorin? Also wir sprachen vorhin über Marketing und eigentlich doch kein Marketing. Was haben die denn anders, / besser gemacht?
Marketing.
Überhaupt?
Ja, also erstens einmal ist es ein wirklich hochqualitativer, einzigartiger Wein aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite haben sich hier zwei Strömungen getroffen. Das pittoreske Santorini mit seinen Millionen Touristen pro Jahr.
Ja. Abermillionen.
Abermillionen, ja. Sehr viele Leute heiraten dort. Ja. Sehr viele Leute benötigen dann für ihre Festivitäten und Hochzeiten einen Wein. Mhm. Immer schon hat es in Santorini eine sehr hochstehende Gastronomie gegeben. Ja. Mhm. Kann man jetzt dazu stehen, wie man will. Ob das Griechenland die Nouvelle Cuisine benötigt nicht, ist eine Geschmackssache, jeder wie er will. Aber wir sind einfach der Tourismus und ein einzigartiges Terroir aufeinander getroffen. Ich erinnere mich, wie ich das erste Mal in Santorini gewesen bin und ein Weingut besucht habe, sind wir in die Weinberge gegangen. Und ich habe das damals noch nicht gekannt, da habe ich mit Wein noch nichts zu tun gehabt. Und habe ich gesagt, Jani, wo sind denn jetzt deine Weinberge? Er hat gesagt, du stehst mittendrin. Ja. Ja, das sind also diese Körbchen am Boden in einer, der ist damals mit dem Ochsenkarren gepflückt worden.
In so einer Art Mulde stehen die dann.
Ja, es ist eigentlich keine Mulde, es ist ein Nest, das geformt wird am Erdboden. Nur aus der Rebstock. Im Rebstock wird im Winter ein Körbchen, das nennt man Kulura, das Kringel, oder Stefani, der Kranz, geformt, um die Trauben zu schützen. Einerseits vor der starken Sonnenbestrahlung, andererseits um die Feuchtigkeit zu halten. Und das Wichtigste und Dritte ist, in Santorini weht das, also vor allem im Sommer während der Erntezeit, der Melteme. Ein Nordwind und dieser Melteme hat wirklich eine umfassende Kraft und Macht. 8 Beaufort, 9 Beaufort sind keine Seltenheit.
Wie ist das in umgerechnet in Stundenkilometern?
Puh, die Böen, 100 Stundenkilometer Böen, 70, 80, Sturm, Fortuna, also 9 Beaufort, da weht es dich weg. Ja. Und das für den Weinbau Schädliche dabei ist, das ist eine Vulkaninsel und da gibt es ganz feinen Sand.
Der schmirgelt
und wie Torpedos schießt das auf die Schale der Trauben und das würde die Trauben verderben lassen am Rebstock. Und dadurch ist man auf die Idee der Colura gegangen. Also es gibt in Santorini gibt's die Colura, in Paros schlängeln sich die Rebstöcke so wie Schlangen am Boden. Mhm. Es hat also jede
alles aber wegen des Windes, ne?
Alles
auch, ne?
Vor
Windvermeidung
allen
eigentlich. Ja, sich vor wegducken allen, vor dem Wind.
Sich wegducken vor dem Wind, ja. Genau.
Okay, also die Traumschiffe, die da anlegen in Santorini, die Hotelpreise, die durch die Decke geschossen sind für Griechenland, und überhaupt auch für die ganze Welt eigentlich absurd teuer. Trotzdem natürlich eine einzige Instagram-Bildertapete, diese Insel. Ja, das ist natürlich pittoresk und steil und schön und Klischee wiederum. All das erklärt wahrscheinlich, warum, außer der Qualität dieses Weins, warum das so bekannt geworden
ist. Warum das, ja, und es ist auch ein gut, es ist ein, ich meine, die Weine sind sehr gut, die Mengen sind begrenzt, es ist der Markt da. Und so ist es halt zu einer Preisbildung gekommen, die
So ist, wie sie ist. Genau. Aber umso schöner, dass man ausweichen kann bei dir das, und bei anderen, die griechische Weine verkaufen, findet man immer auch noch eine Alternative von dieser Rebsorte. Die zweite, die du vorgeschlagen hattest, war
Malagousia oder Malagousia, wie es in Griechenland geschrieben wird, mit Z oftmal. Ja.
Ist das sowas wie Malvasia?
Gute Frage. Ja. Also Malvasia gibt es auch in Griechenland, ja, aber Malagousia ist eine Rebsorte, die im Jahr 2002, glaube ich, war es, fast von der Bildfläche verschwunden war. Das war in Nordgriechenland vor allem, was sie mittlerweile, es gibt es in ganz Griechenland, auf den Inseln. Ich habe wiederum die liebsten Malagousia sind die im Salasitis, aber mein persönlicher Geschmack. Und dann ist der Herr Gero Vasiliou auf die Bühne getreten, der Önologe war in einem großen Weingut und hat diese Rebsorte eigentlich wiederentdeckt und hat Malagousia groß gemacht. Malagousia ist, also das ist Makedonien, Nordgriechenland, ein Cool Climate Malagousia, mit dem er da begonnen hat, den er bis heute produziert. Und Malagousia ist im Gegensatz zu Assyrtiko sehr viel aromatischer. Also wir haben da durchaus die tropische Frucht, die Aprikose, den Pfirsich. Wir haben deutlich weniger Säure und wir haben jetzt nicht diese Mineralik, die wir vom Assyrtiko kennen. Ist also ein sehr guter griechischer Wein für jemanden, der zum Beispiel säureempfindlich ist und einen aromatischen Wein möchte, ist auch ein unfassbar guter Speisebegleiter und hat genauso seine leidenschaftlichen Liebhaber wie der Assyrtiko.
Okay. Und der dritte im Bunde war, du hast gesagt, könnte man Richtung Süßwein mal gucken oder Dessertwein? Genau.
Ja, ich habe den Muscato Alexandrias genannt, ja, aber der ist ja eigentlich nicht ganz streng autochthon griechisch, obwohl die Griechen sagen schon, ja.
Hast du nicht gesagt Moscofilero?
Genau, perfekt. Ich habe den Moscofilero dann gesagt, ja. Und der Moscofilero kommt vom griechischen Wort Moskovolo, ich dufte, ich rieche gut. Wächst in Griechenland ausschließlich auf der Zentralpeloponnes. Die Region heißt Mandinia, ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung um das kleine Städtchen Tripoli. Und Moscofilero schmeckt und riecht, wie er heißt, aromatisch. Das heißt, können unfassbar elegante Weine sein. Wir haben die tropische Frucht, wir haben die Litschi, wir haben ein bisschen Stachelbeere, nicht so stark wie im Sauvignon Blanc. Wir haben die Kräuter, sehr, sehr schöne, elegante, aromatische Weine, die umso eleganter werden, je höher sie angebaut werden. Ja.
Okay.
Also Mandinia ist mit eines der höchstgelegenen Weißweinanbaugebiete in Europa.
Wie hoch liegen
Bis wir da? Bis zu 700 Meter gehen 700 wir da hoch.
Schon. Okay. Aber wahrscheinlich geht man in Griechenland auch höher, ne?
Wegen
der Klimageschichte.
Genau, man geht immer höher und man geht sogar bis knapp in Egialia, Nordost, Peloponnes, bis auf 1000 Meter. Wow.
Das war jetzt unser Schnelldurchgang. Hätte ich gerne verkostet, können wir hier nicht leisten so schnell. Aber es gibt auf jeden Fall Lust, das zu verkosten. Durch die Weißen machen wir das doch für die Roten vielleicht auch noch. Drei griechische Rote, die man kennen sollte.
Ja, da muss ich fast anfangen mit Agiogitiko. Nemea, das ist also Nordost, Peloponnes, in der Nähe von Korinth gelegen, ist wahrscheinlich die bekannteste Rotweinanbauregion Griechenlands, der Agiogitiko.
Sagst du den nochmal langsam?
Agiogitiko. Kommt vom Agios Georgos, dem heiligen Georg. Ah. Ist die heilige Georgstraube.
Okay.
Der Drachentöter, der heilige Georg.
Ja, nur wenn man wirklich danach sucht, dann muss man ja auch wissen, wie man schreibt oder spricht.
Ja. Genau. Also Agiogitiko ist eine Rebsorte, die sehr zugänglich ist. Das heißt, wir haben die rote Frucht, wir haben die dunkle Frucht, wir haben keine sehr hohen Tannine und durchaus bei gereifteren Weinen die gekochten Früchte. Ist vielleicht, wenn ich es mit was vergleichen kann, vielleicht geht das so ein bisschen in Richtung von Malbec. Manche sagen Merlot, ich finde eher Malbec.
Okay.
Sind jetzt Weine, die nicht sehr wie, man muss ja dazu sagen, in Griechenland wird ja kaum Wein getrunken ohne das, was dazu gegessen wird. Und jetzt findet man schon die sehr wuchtigen Rotweine, aber oftmals sind die Weine gemacht nach der Formel griechische Wein und Essen, 1 und 1 ist 3. Ja? Das heißt, soll das Essen verstärken, untermalen, aber nicht ruinieren. Und so ein guter Essensbegleiter, aber auch sehr guter Alleintrinker ist der Agio Gittico. Zugänglicher Rotwein, exzellenter Einstiegsrotwein, in allen Qualitätsstufen vorhanden, sehr schöner Rotwein, der vielen Leuten gefällt.
Mhm. Ist das was wie der Primitivo, sowas super Schmeichlerisches? Oder hat der auch ein bisschen Rückgrat und Tannine? Also nicht, dass man falsche Erwartungen weckt, weißt du?
Absolut, ja, er ist nicht so ein Schmeichler wie der Primitivo. Er ist vor allem nicht so alkoholstark und vollmundig wie der. Ja. Es sind eher elegante Weine. Es gibt schon sehr vollmundige Agio Gitticos, ja. Und er ist durchaus schmeichelhaft, aber er schmeichelt sich elegant ein. Ja? Also nicht sehr vordergründig, von der Wucht kommend, aber mit einer unfassbaren Finesse. Der ist eher tiefer als breit,
ist
beim
Agio Gitticos. Ist der wirklich nur in Griechenland, diese Georgstraube, oder findet man den auch noch irgendwo anders? Oder könnte er einem schon mal begegnet sein, wenn du sagst, du siehst so eine Verwandtschaft geschmacklich zum Malbec?
So viel ich weiß, nein. Ich weiß auch nicht, es hat mit Assyrtiko-Anbau Versuche gegeben, glaube ich, in England, ja, wenn ich jetzt das jetzt im Kopf habe. Ja,
okay.
Ja, cool. Bin ich mir aber auch nicht sicher, dass ich da jetzt nicht einen Blödsinn verzapfe. Ja. Aber mit Agio Gittico glaube ich noch nicht. Mhm. Funktioniert auch bei vielen griechischen Reben nicht, weil die so adaptiert sind so stark. Also das wird dann eher schwächer.
Ja, muss ja auch nicht. Ist ja auch, man muss ja auch einen Grund haben, griechischen Wein zu probieren. Das wäre einer.
Ja, und der zweite ist das Sauerschwarze, Xinomavro. Nicht fürchten, so schmeckt er nicht, ja. Aber Xinomavro setzt sich zusammen aus den beiden Worten Xinos, sauer, und Mavros, schwarz. Das heißt, die Rebsorte heißt die Sauerschwarze. Und das ist eine unfassbar spannende Rebsorte, aber nicht everybody's darling, eher mit dem Potenzial für eine große Liebe. Das heißt, Xinomavro hat eine relativ hohe Säure, ganz hohe Tannine, sind Weine, die eher niedrig im Alkohol sind, schlank vom Körper und in jungen Jahren oft nicht sehr, nennen wir es einmal so, zugänglich. Das heißt, enormes Reifepotenzial. Ich habe jetzt vor einiger Zeit das Glück gehabt, einen 1989er Nausser zu probieren, der wie ein Teenager dahergekommen ist. Ja, wirklich. Das heißt, elegante Weine, wenn man sagen kann, mal überlegen, ja. Ja, wenn ich vorher gesagt habe, der Agio Gittico geht in die Richtung Malbec, geht der Xinomavro meines Erachtens in die Richtung Nebbiolo, Barolo, ja, aus meiner Sicht.
Ja, den liebe ich. Also
ich
werde
auch.
Ich auch den Xinomavro.
Xinomavro, super.
Ja, ja, super. Ja, ich muss es üben, lieben, weil nur so geht's. Ja, man muss sich das einfach einprägen, dass einem das gefallen könnte. Wir machen hier Komplexitätsreduktion. Ja, aber das hilft sehr. Also ich habe eine Vorstellung davon, wie der sein könnte und dass der am Anfang vielleicht ein bisschen zu ruppig ist und
genau.
Oder vielleicht muss man den am Anfang dann sehr viel belüften oder so, ne? Und dann aber lieber noch ein bisschen liegen lassen und ein bisschen gereifteren probieren.
Ja, also ich meine, es gibt schon Xinomavros, die jung durchaus, wenn, wie du richtig
sind.
Ja, wie du, ja, genau, die, wie du richtig sagst, also Luft,
ja.
Durchaus Zeit geben, durchaus in die Karaffe damit, durchaus vielleicht am nächsten Tag nochmal probieren. Kann einen am Anfang, also beim ersten Mal, wirklich verschrecken, muss man sagen, ja.
Aber, ist doch gut, wenn ein Wein mal verschreckt.
Ja, ich finde das, ich liebe das.
Ist doch toll.
Ja, ich liebe das, ja. Aber man soll sich nicht einschüchtern lassen, der wird schon.
Und der dritte im Bunde?
Der dritte im Bunde, da bin ich jetzt ein bisschen unentschieden.
Okay.
Also ich hätte jetzt Limnio gesagt, von der Insel Limnos oder von Nordgriechenland. Aber da ich ja die griechischen Inseln liebe, muss ich fast eine griechische Rotweinsorte oder Rebsorte von den Inseln bringen, Mandilaria. Mandilaria.
Mandilaria.
klassische rote Rebe der Kykladen, klassische rote Rebe der Insel Kreta, dort meistens im Cuvée mit der Rebsorte Kocifali, um ihn ein bisschen zu mildern, den Mandillaria. Ich hätte jetzt auch Mafrodaphne noch sagen können, den gut, wo es guten Trocken, aber ich bleibe beim Mandillaria. Mandillaria ist wesentlich seltener und Mandillaria ist auch ein bisschen rustikal. Ja? Das heißt, sehr erdige Noten, durchaus Säure, Waldboden, Moos, Leder, mhm. Pilze, rote Früchte. In jungen Jahren, ja, manchmal eine Herausforderung, deswegen oft mit Kocifali verschnitten, bringt aber exzellente Weine, die zum Lamm super passen und die sehr, sehr spannend sind und eine große Tiefe haben.
Meinst du jetzt Schmorlamm oder Grilllamm?
Beides. Okay. Beides. Ja. Also sowohl Coquinisto, also in roter Soße, ja. Als auch das, also zum klassischen Arnacchi, zu Ostern, wird meistens ein Mandillaria serviert.
Ja, toll. Dritte vielleicht Schwierigkeit, Herausforderung bei griechischem Wein, auch noch jede Menge besondere Weinstile. Du hast ja eben schon da ein bisschen was anklingen lassen, auch eine große Süßweintradition gibt es in Griechenland. Einer, von dem die meisten schon gehört haben dürften, ist sicher Rizina, der ja wohl eine Jahrtausende alte Geschichte hat. Klär uns doch nochmal auf, was das ist und was auch seinen Niedergang ausgelöst hat und wie er zurückgekommen ist. Also ein bisschen Rizina. Geschichte.
Rezinalism, die Realität des Rezinas. Rezina ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung nach der Art der Weinbereitung. Ah. Ja, Rezina darf nur benannt werden in Griechenland, so, ja. Weil es ist ein Wein, dem Harz zugesetzt wurde. Also es ist eine POP, aber eine POP nicht dem Ort nach, sondern der Produktion nach. Gibt es noch eine zweite in Griechenland, die heißt Verdea auf den Ionischen Inseln. Das heißt, Rezina ist ein Wein, dem im Verlauf der Gärung Harz der Aleppo-Kiefer zugesetzt wird. Entstanden ist das durch einen Zufall, sagt die Legende. Wein wurde früher in großen Amphoren transportiert. Und diese großen Amphoren wurden mit Korken aus Harz verschlossen. Und irgendwann mal ist da so ein Kork, laut griechischer Legende, in diese Amphore reingefallen. Und man ist draufgekommen, das schmeckt nicht schlecht. Und B, der Wein ist dadurch viel länger haltbar. Und so ist der Rezina entstanden und so hat eigentlich auch sein Niedergang begonnen gleichzeitig, weil eine Zeit lang, also ohne den griechischen Winzern da was zu unterstellen, die Qualität der Grundweine schlechter und die Menge an Harz größer wurde. Ja? Das heißt, es waren oft mal Weine, die sehr viel Harz drinnen hatten und von der Qualität der Grundweine jetzt nicht so herausragend waren. Nicht alle, ja, das ist der Ruf da auch schlechter, als tatsächlich der Wein war, ja. Aber offenbar haben viele Leute da Probleme damit bekommen und dadurch ist da in irgendeiner Weise der fälschlich falsch schlechte Ruf des griechischen Weins begründet. Und das hat sich ganz, ganz stark geändert in den letzten 10, 15 Jahren.
Ist denn der Grundwein für den Rezina immer die gleiche Rebsorte oder gibt es mehrere? Was ist da erlaubt? Oder?
Es sind im Prinzip alle Rebsorten erlaubt. Die klassische Rebsorte, also ich hab zum Beispiel einen Rezina aus Muskat im Sortiment.
Ah ja, was wir gerade trinken. Ne?
Aber ohne Harz. Ja, ohne. Die klassische Rebsorte des Rezinas ist Savatiano. Die Heimat des Rezinas ist auch Attika. Also Sparta vor allem, also etwas östlich von Athen gelegen. Das ist einmal die wichtigste. Die zweitwichtigste Rebsorte für Rezina ist Rhoditis, beheimatet auf der Peloponnes. Und dann kommt jetzt in neuerer Zeit immer mehr Assyrtiko, also Rezina aus Assyrtiko. Im Prinzip kannst du eben auch aus Muskat Rezina machen, wie mir das der Manolis Karalis erzählt hat, er macht einen Rezina aus Muskat, habe ich gesagt, um Gottes Willen, das kann niemals funktionieren, das ist ja grauenhaft, eine aromatische Rebsorte. Ganz im Gegenteil, das ist super großartig und spannend.
Wenn man damit umzugehen weiß.
Genau, wenn man das Harz begrenzt, das ist mittlerweile reguliert und wenn man vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, einen Top-Grundwein macht.
Und das Harz, nur um es zu verstehen, kommt natürlich wieder raus.
Das kommt wieder raus, ja. Ne? Das wird in fester Form beigemengt, also der Winzer probiert und entnimmt das dann wieder, wenn er meint, der Wein hat genug Harzaroma.
Und komischerweise ist dieser Rezina aber dann anscheinend hier in die griechische Gastro in Deutschland reingeschwappt, ne? In Mengen. Warum? Weil der so günstig war?
Oder? Ja, genau.
Große Margen wahrscheinlich drauf waren dann.
Ja, Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es ist auch ein bisschen, er ist auch nachgefragt worden.
Ja.
Dadurch, dass man halt sich lange Zeit nicht darum bemüht hat, wirklich, es gibt ja Top-Winzer in Griechenland. Ja. Es gibt Weingüter, da könnte sich mancher österreichische oder deutsche Spitzenwinzer, der würde schauen, wenn er dort reingeht, wie es dort ausschaut. Ja. Aber das ist irgendwie nicht transportiert worden lange Zeit. Das heißt, man hat geschaut, hohe Margen, und man hat sich nicht bemüht, glaube ich, da, also aus meiner Sicht, meiner Meinung nur, genug zu zeigen, also ausreichend zu zeigen, was für tolle Weine Griechenland hat. Hm. Und der Rezina war halt, ist ein Wein, den jeder kennt, und dadurch, so wie Uso, der ja hier getrunken wird, immer als Digestiv teilweise, und das damit überhaupt nichts zu tun hat, als Digestiv, ja. Hm. Das war nachgefragt und deswegen hat man es serviert, glaube ich.
So ein bisschen das Schicksal oder so ähnlich wie bei der Liebfrauenmilch in Deutschland, die ja auch erstmal am Boden liegen musste, bis sie wieder von einigen Winzern auf ein neues Niveau gehoben wird, wo sie auch wieder Niveau mitbringt. Ja.
Exzellent. Also mir fällt ja gleich das Weingut Gutzler ein bei Worms. Wo vorhin einen.
Die eine Liebfrauenmilch machen.
Ich glaube, die machen eine Liebfrauenmilch, ne? Die ich mal getrunken habe, die gut war.
Ja, und die nichts mit der Blue Nun zu tun haben. Ja, genau. wolltest du noch was sagen zu einem anderen Weinstil? Also wir haben jetzt viel über Rezina gesprochen. Vielleicht auch was Neues oder was?
Ja, eine.
Das ist ja was Neues, was wir gerade probieren, ne?
Ja, also ein großes neues Thema in Griechenland sind die Naturweine.
Okay.
Es gibt sehr viele junge, engagierte Winzer, die naturnahe oder mit Low Intervention produzieren und ganz großartige Weine machen. Ein interessanter Weinstil oder eine zweite geschützte Art der Weinbereitung ist der Verdea, den man weniger kennt, kommend von der Insel Zakynthos. Verdea, die ionischen Inseln waren ja sehr unter venezianischen Einfluss. Daher kommt der Verdea vom italienischen Verde, grün. Und um Verdea zu heißen, die ionischen Inseln sind mit einer Inselgruppe, die ganz, ganz viele autochthone Rebsorten hat. Gustolidi, Robolla, Pavlo. Rebsorten, die teilweise in keinem Rebsortenführer drinnen stehen. Schiadopolo fällt mir jetzt noch an. Moscato Levco, der schon bekannter ist. Der Verdea ist der gemischte Satz von Griechenland, ja, als Österreicher, ja. Das heißt, es ist der gemischte Satz wird nicht früh geerntet, aber ein Cuvée der lokalen Rebsorten, die früh geerntet werden müssen. Grün, Verdea. Und meistens im Holzfass ausgebaut werden und oftmal, vor allem von den Natural Winzern, leicht oxidativ. Sehr, sehr spannende Weine.
Super spannend.
Ja, super spannende Weine, liebe ich. Noch nicht so bekannt hier. Mhm. Ja, überhaupt, dass es einen Verdea gibt. Gibt es auch klassisch nicht oxidativ nur im Holzfass, aber das ist so eine Idee. Und auf den Inseln natürlich eine unfassbare Zahl von neuen Rebsorten. Syros, Serifiotico oder Vradiano von der Insel Euvea. Also ganz, ganz viele neue Dinge gibt es da.
Auch das zeigt ja wieder, es gibt so viel zu entdecken in Griechenland. Schlafender Riese. Wir haben jetzt viel über konkret gesprochen, über Weine, über tolle Stilistiken, über Rebsorten, über Gebiete, in denen toller Wein wächst. Wo wir noch nicht so viel drüber gesprochen haben, wo ich so gegen Schluss jetzt schon ein bisschen draufkommen würde, ist auch nochmal die griechische Mentalität oder das Griechischsein. Ja? Was meinst du, wie viel davon, von diesen Schwierigkeiten, hängen vielleicht auch am Griechisch sein? Das klingt jetzt so problematisch, aber es kann ja auch ein positiver Charakterzug sein. Also das ist jetzt eine sehr verklausulierte Frage. Ich erinnere mich, dass du mir mal erzählt hast, wenn, und das passiert relativ oft, griechische Winzer Preise gewinnen international, kleben sie nicht unbedingt die Kanter-Medaille auf die Flasche. Warum nicht?
Also mittlerweile wird das gemacht, ja, Gott sei Dank, ja, muss ich ehrlich sagen, ja. Da hat sich auch einiges geändert. Man muss dazu sagen, es ist ja eine Generation Winzer jetzt am Werk, die den griechischen Weinbau aufbauend auf der Tradition der Väter, Großväter, Urgroßväter in die neue Zeit führen. Das heißt, Leute, die in Geisenheim studiert haben, die in Bordeaux studiert haben, die in Italien studiert haben, also da ist in Spanien. Ja. Das heißt, da hat sich sehr viel getan. Grundsätzlich ist das Marketing, ich meine, wenn ein Weingut jetzt 2 Hektar hat, ist die Menge Wein, die es auf den Markt bringen kann, begrenzt. Und jetzt einmal ganz flapsig gesagt, wenn er nicht exportiert wird, dann trinkt ihn halt die Region. Das heißt, es ist dieser Exportdruck oft mal gar nicht da gewesen oder gar nicht da. Es ändert sich ein bisschen, weil es mehr Weingüter werden. Das heißt, ich glaube, dass, sofern ich mir das anmaßen darf, die griechische Mentalität zu beurteilen, die ich ja sehr mag, ja, und als sehr gastfreundschaftlich empfinde, es ist kein Anbietern da. Man weiß, man hat ein gutes Produkt. Es ist traditionell so, dass in Griechenland nicht viel Spritzmittel verwendet werden. Das ist einmal für den Klima gesagt. Man hat eine, man nennt dieses, in Griechenland nennt man das Axioprepia, die Würde Axioprepia. Das heißt, man hat eine starke Bindung doch zu seinem Boden, zu seinen Rebstöcken und man will es auch selber trinken. Das heißt, man arbeitet, ohne es groß an die Glocke zu hängen, nachhaltig. Und man versteht auch gar nicht, warum man diese Nachhaltigkeit vermarkten soll, weil das war ja schon immer so. Ja, warum? Mein Nachbar sagt immer, ich muss immer lachen, wenn ich in Griechenland mit meinen Orange-Weinen daherkomme und sagt, Andrea, das machen wir doch schon immer so. Ja. Ja. Das heißt,
ganz anders als in Deutschland, muss man sagen, ne? Wo jeder jetzt versucht, sich nachhaltig zu geben, manche sich auch ein bisschen greenwashen damit, sich dieses Etikett umhängen, genau, ohne das eigentlich so bis ins Letzte zu erfüllen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja.
Ich wollte dich jetzt aber gar nicht abwürgen in die Richtung. Also das leuchtet mir aber auch ein. Also diese Mischung aus einer kleinteiligen Produktion, auch einer Nachfrage vor Ort, das ist ja auch schön. Ich meine, ich hatte jetzt mir so vorgestellt, wenn jeder seinen Wein macht, vielleicht kaufen die Leute auch gar keinen Wein.
Sehr gescheit, was du da sagst. Das ist teilweise auch so. Also dort, wo ich lebe oder auch auf der Nachbarinsel, ist es sicher so, also da haben sicher Leute in den Bergdörfern in ihrem Leben nie, also keine Flasche Wein gekauft. Also man muss ja auch sagen, schau, die Möglichkeiten, Griechenland, man glaubt ja immer, Griechenland ist so reich mit dem Tourismus, da verdienen, es ist ein armes Land. Ja. Die Inseln sind bitterarm. Mhm. Da ist nicht der große Winzer, der mit dem Jeep, mit dem SUV durch die Weinberge cruist, ja, sondern da ist ein kleines Gebäude und der Winzer muss den Wein ja auch transportieren und er muss ja die Flaschen kaufen. Es gibt viele Winzer, die haben keine Abfüllanlage, da kommt der Lohnabfüller. Ja. Das heißt, wir sprechen hier von einem ganz eigenen, oft kleinteiligen Mikrokosmos, der, den ich sehr sympathisch finde, der aber neben der Romantik auch eine ökonomische Hintergrund hat, dass dort kein Geld da ist, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Mhm. Das hat aber auch Gutes bewirkt. Ja. Das heißt, also man besinnt sich, Halleluja, auf seine autochthonen Rebsorten, man macht seinen Wein und kommt jetzt langsam drauf, oft einmal durch die Nachfrage aus dem Ausland, dass der Wein sich auch gut verkaufen lässt, einfach weil er schlichtweg authentisch ist.
Ja, und weil es ein Produkt ist, zu dem man irre viele Geschichten erzählen kann, wie du das ja die letzte Stunde schon gemacht hast. Ganz am Schluss nochmal auf die griechische Kulinarik würde ich gerne mit dir zu sprechen kommen. Man hat ja auch schon, wir haben jetzt schon ein bisschen getrunken. Ich habe jetzt irgendwie auch fast schon Lust. Ich könnte jetzt schon essen gehen, es ist auch langsam Mittag. Auch da ist ja in Deutschland viel Klischee am Start bei der griechischen Küche, ja. Souvlaki, Tzatziki, was haben wir noch? Moussaka vielleicht und griechischer Bauernsalat.
Genau.
Mach uns doch da auch noch mal ein bisschen den Mund wässrig. Mit welchen Gerichten sollten wir uns mal mehr beschäftigen und wo kann man das auch machen? Vielleicht hast du einen Tipp.
Also das sind sehr viele Themen und es ist teilweise ein sehr ernstes Thema, muss ich ehrlich sagen. Ernst deswegen, weil, also nicht richtig ernst, ja, aber schon ein bisschen ernst, weil ich finde, dass die griechische Kulinarik, so wie ich sie kenne, sich hier in weiten Teilen, ohne jetzt jemanden da beleidigen zu wollen, unter ihren Wert verkauft. Das heißt, vieles, was wir hier essen, ist halt unserem Geschmack angepasst, aber hat leider sehr wenig mit der Küche Griechenlands. Die griechische Küche ist eine sehr vielfältige Küche, die eine Küche der armen Leute ist und angepasst ist an die regionalen Produkte. Nix Fleischplatte in Metaxa-Soße, ja, und riesiger Fleischklumpen, ja, sondern Gemüse aus dem Ofen, regionales Lamm, regionaler Käse. Es gibt ja nicht nur Feta, es gibt in Griechenland hunderte von verschiedenen Käsen auf den Inseln. Das heißt, es ist nicht leicht, finde ich, ein richtig authentisches griechisches Restaurant zu finden. Die griechischen Restaurants werden mich dafür nicht lieben, ja, aber es ist so, ja. Da tut sich aber auch einiges, ja. Immer wenn ich griechische Gäste da habe, müssen die immer über mich lachen. Wenn wir essen und wir haben Vorspeise, Hauptgang, Und die schauen dann immer, wo ist das, was man miteinander teilt? Ja?
Wenn ihr mit dem Griechen zum Griechen geht.
Wenn wir mit einem Griechen zum deutschen Österreicher gehen, ja, denken sie, okay, und? Ja, weil wir halt unsere Vorspeise, wir haben unsere Hauptspeise und nichts. Das heißt, man sollte auf jeden Fall in die weite Welt der griechischen Messes eintauchen. Und da schauen, dass man was möglichst Authentisches bringt, wie Tiro Kafteri, das schaut, pikanter Käse, eine schöne Fava.
Eine Bohne, ne?
Ja, genau, von Santorini und auf den Inseln. Ein schöner Oktopus mariniert, Sardellen mariniert, wie bei mir knurrt es auch schon. Ja. Und wegkommen vielleicht von dem Moussakas, und es gibt auch einen Fisch, man sollte schauen, dass man einen schönen, es gibt ja viele Fischsorten gar nicht, die es in Griechenland
ja,
gibt.
Ja, das ist ein großes Problem. Ein anderes großes Thema, ja, wo kriegt man eigentlich in Deutschland guten Fisch?
Ja, genau.
Nee, aber ich verstehe also Sharing, ja.
Sharing.
Der Sharing-Gedanke.
Und dann auch miteinander das Sharing der Gedanken. Lange gemeinsam trinken, nicht in einer rein ins Restaurant, zack, raus aus dem Restaurant. Ja, fürchterlich. Also der griechisches Essen unter 3 Stunden ist misslungen.
Insofern war das heute eine Mischung, ja. Wir haben Gedanken geshared, wir haben aber nicht 3 Stunden uns Zeit genommen, weil ich immer finde, 3 Stunden Podcast, so viel Lebenszeit muss man erstmal haben, dafür, nur fürs Podcast hören. Ich freue mich immer, wenn wir so eine schöne runde Stunde zusammenkriegen, wie wir es jetzt gerade geschafft haben. Danke dir sehr, Andreas, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise in die faszinierende griechische Weinwelt, auch in die kulinarische Welt, in die Mentalitätswelt. Wir haben zusammen, sagst du es nochmal, eine Flasche Terra Ambera getrunken.
Terra Ambera, du sagst das genau wie ich, also gibt es nichts hinzuzufügen.
Vielleicht hat ihr einen Jahrgang drauf? Oder
ja, das ist der Jahrgang 2022.
Genau. Ich fand den wunderbar, also der macht wirklich pur Spaß, ja, als so ein schöner Gesprächsbegleiter, aber auch wunderbar würde man den jetzt zum Mittagessen trinken können. Vielen Dank.
Vielen Dank an dich. War sehr schön mit dir. Sehr spannend.
Gleichfalls. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen? Sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt. Bis zur nächsten Folge.